Why is Paul McCartney nicknamed Macca? Because I'm from Liverpool and they abbreviate everything in Liverpool. But McCartney is a bit too formal for, hey, Macca! So they just abbreviate everything there, and so that's why. It's a derivation of McCartney.
Jetzt wissen wir auch aus erster Hand, warum Paul den Spitznamen Macca bekam, weil in Liverpool alle Namen abgekürzt werden. Und weil Macca 77 wird, ist ihm diese Stunde gewidmet. Paul McCartney kennt jeder und jeder weiß auch, wie Macca musikalisch einzuordnen ist. Das ist doch dieser Balladen-Softie- und Gelegenheitsrocker, dessen Spektrum recht überschaubar von meistens neoromantisch bis manchmal auch lauthals reicht, also von Yesterday bis Helter Skelter. Und wenn man die kennt, dann kennt man doch alles, also auch seine ganze Palette. Ist es nicht so? Nein, natürlich nicht. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer Paul McCartney-Stunde, die an seine weniger bekannten musikalischen Seiten erinnern soll, aus Anlass seines 77. Geburtstages am 18. Juli. Derzeit ist Paul mit seiner Band in den USA auf seiner Freshen Up Tour und das noch bis zum 13. Juli. Natürlich spielt er in seinen Live-Shows vornehmlich seine großen Songs aus der Beatles-Ära und aus seiner Solo-Zeit neben einzelnen Songs seines neuen Erfolgsalbums Egypt Station. Doch seine musikalische Bandbreite ist insgesamt sehr viel weiter gefasst und ist deutlich vielfältiger als sein Live-Programm und noch viel umfangreicher und mannigfaltiger als viele glauben. Wer alle Beatles-LPs zu Hause im Regal stehen hat, dazu vielleicht noch zwei, drei Alben aus der Wings-Ära und Solo-Zeit und dann glaubt, er würde den Musiker Paul McCartney hinreichend kennen, der irrt. Und selbst wer alle regulären Post-Beatles-Alben von Paul McCartney sein eigen nennt, dem entgehen immer noch einige hochinteressante Nebenaspekte und Teilbereiche, die zum Gesamtbild dieses facettenreichen Musikers und Songkomponisten gehören. So wird es in dieser Kramladenstunde zum 77. Geburtstag von Paul McCartney keine seiner Hits zu hören geben, sondern Preziosen, Rares, Ausgefallenes, Unbekanntes, wenig Bekanntes, wie zum Beispiel diesen Song Blue Sway. Die Synthesizer-Sounds zu Beginn dieses Songs Blue Sway deuteten Walgesänge an. Es geht ja, wie die Titelüberschrift mitteilt, um das Sich-Wiegen im Blau, das auch das Blau der Meereswellen sein kann. Nach den eröffneten Synthi-Sounds setzt der Rhythmus mit einem lockeren Shuffle-Beat ein. Das Streicherarrangement begleitet ein melodieführendes Saxophon, das sich vom Hauptthema immer wieder löst und in Umspielungen verliert. Pauls zurückgenommener Gesang beschränkt sich auf wenige Worte, Blue Sway All Day, und wechselt von langgezogenen Melodietönen zum entspannt rhythmisierten Singen textloser Silben, Aneinanderreihungen. Im Sommer 1979 entstand die Urfassung dieses Songs. Erst 1986 beschloss Paul McCartney, die von ihm ganz alleine eingespielten Basisaufnahmen weiter zu bearbeiten. Er ließ ein großes Orchesterarrangement schreiben und produzieren, aber aus einer geplanten Veröffentlichung des überarbeiteten Songs wurde erstmal nichts. Erst 2011 beauftragte Paul den Filmspezialisten für Surfvideos Jack McCoy, ein Video zur Musik von Blue Suede zu kreieren. Unter Verwendung einer Sequenz des Filmes A Deeper Shade of Blue von Jack McCoy entstand so ein hochklassiges Video mit atemberaubenden Surfszenen, meist aus der Unterwasserperspektive gedreht, aufgenommen vor Tahitis Teahupo-Riff. Das Video, das beim Kurzfilmfestival 2011 in New York den Preis Best Music Video gewann, erschien schließlich auf der Bonus-DVD zur Deluxe-Edition der Wiederveröffentlichung des Albums McCartney 2. Nicht nur an Videokunst war Paul McCartney interessiert, sondern auch an jeder neuen soundtechnischen Innovation. Der Auto-Tune-Effekt, mit dem man Tonhöhen manipulieren kann und zum Beispiel falsch gesungene Töne korrigieren kann, aber auch Verfremdungseffekte erzeugen kann, hat Cher schon 1989 mit ihrem Song Believe populär gemacht. Die technische Weiterentwicklung des Auto-Tune nutzte Paul McCartney in seinem aktuellen Song Get Enough, der als Download- und Streaming-Single am 1. Januar 2019 erschien und seit dem 17. Mai 2019 auch als Bestandteil der CD Egypt Station 2 Explorers Edition zu haben ist. Paul McCartney goes Auto-Tune und kann nicht genug davon bekommen. I can't get enough of you.
There was a time when we walked by the docks. I told you I'd need you all of my life. I'm watching the tugs rolling by together. Do you remember? Do you remember the lights on the shore? How they reflected the rain on the road. I believe that you loved me alone. It was real. Do you remember? Now and then I see your face. I've been wanting a loving embrace. I've been looking for love, but it gets me nowhere. Oh yeah, yeah. Future burning bright as we watch the moon rolling out to sea. Do you remember? The cold days are erased from my mind. You've left all those old days behind, but still I remember your face forever, forever.
In Paul McCartneys Klavierballade Get Enough wurde der Auto-Tune-Effekt zum Teil extrem eingesetzt. Meist wird diese Tonhöhenmanipulation des Auto-Tune genutzt, um falsche Töne zu korrigieren, also wieder in Tune zu bringen. Weil Paul McCartney in der Regel aber nicht falsch singt, wurde spekuliert, mit Auto-Tune sollte die Brüchigkeit seiner Stimme unkenntlich gemacht werden, aber alles Unsinn, sagte der Produzent. Der Effekt sei hier lediglich als gestalterisches Element eingesetzt worden. Schon 40 Jahre zuvor hatte Paul McCartney seine Stimme technisch stark verfremdet. Im Sommer 1979, unmittelbar nach Fertigstellung des Wings-Albums Back to the Egg, zog sich Paul in sein Demo-Studio zurück und experimentierte mit Synthesizern, Sequencern, Drumcomputern und anderen elektronischen Instrumenten, die zu jener Zeit in Mode kamen. Zunächst nur zum eigenen Spaß und zum Erproben seiner diversen elektronischen Gerätschaften nahm er spielerisch improvisierend und experimentierfreudig etwa 20 neue Stücke auf, manche instrumental, die meisten mit Text, eine Art kreativer Steinbruch, aus dem später Bausteine für konkrete neue Titel entstehen sollten. Darunter auch ein über 10 Minuten langer, experimentell angelegter Titel namens Secret Friend, der hier bereits im Hintergrund zu hören ist. Dieses ungewöhnlich lange und für Paul völlig untypische Musikstück ist ein schwerelos tänzelnder, minimalistischer Track, dem ein perkussiver, latin-orientierter Worldbeat Groove die Basis liefert für diverse elektronische Spielereien und eine in weiten Bögen dahinschwebende Gesangsmelodie. Unter anderem wiederholt der Text die mantraähnliche Zeile Here we are, where are we? Gefolgt von den Zeilen I know we'll find our way, I know we'll reach the end, if you will, say you'll be my secret friend. Mit diesem irritierend schönen, stilistisch überraschenden und in seiner Machart verblüffenden Track schien Paul schon 1979 spätere Entwicklungen wie Ambient, World Lounge und Postrock vorauszuahmen. Veröffentlicht wurde dieser wundersame Titel Secret Friend erst 2011. Als völlig untypische Musik, untypisch jedenfalls für die landläufige Meinung, die man gemeinhin von Paul McCartney hat, muss man diesen Titel Secret Friend von 1979 bezeichnen. Aus dem 10,5 Minuten langen Opus konnte hier nur ein Ausschnitt zu hören sein. Derlei unkonventionelle Musik würde ein herkömmlicher Beatles-Fan dem Ex-Beatle Paul wahrscheinlich genauso wenig zutrauen, wie die gleich folgende McCartney-Musik aus dem Jahre 1989. Hier begegnet man dem nahezu unbekannten Filmmusikkomponisten McCartney, der für ihn völlig neu mit den Mitteln minimalistischer Musik anspruchsvolle, ernste Klangbilder und atmosphärische Tonsequenzen zwischen Film, Soundtrack und Hörspiel kreierte. Seine im Ansatz experimentelle Musikuntermalung der Schwarz-Weiß-Bilder und Szenen des 15-minütigen Kurzfilms Dormier's Law hat nichts zu tun mit den Filmsongs und Thema-Musikstücken, die er für abendfüllende Kinofilme schrieb, wie für den James-Bond-Blockbuster Live and Let Die oder die Spionagekomödie Spies Like Us. Die 6 recht kurzen Instrumentalstücke, die Paul mit hörspielartigen Einblendungen für den Animationsfilm Dormier's Law entwickelte, sind von völlig anderem Charakter. Statt klanglicher Opulenz nun Reduzierung auf ein karges Tongebilde mit wenigen Tönen und spärlicher Instrumentierung, wie hier im Hintergrund schon zu hören ist. Statt freundlich-fröhlicher Melodik oder romantisch-melancholischer Harmonik nun Strenge im Ausdruck und funktionale Sachlichkeit. Paul hatte sich um das Jahr 1988 mit der Minimal Music beschäftigt und war sehr angetan von der Vorstellung, sich auf das Wesentliche in der Musik zu beschränken, im Sinne des Prinzips, dass weniger mehr sein kann. Und er erinnerte sich an einen Gag im Kinofilm Amadeus, wo der König gefragt wurde, was er denn von dem neuen Werk des jungen Musikgenies Mozart halte, und der königliche Banause antwortete: Zu viele Noten. Was Paul für seinen Soundtrack zum Kurzfilm Dormier's Law entwickelte, versucht sich zwar auf wenige Töne zu beschränken, ist aber im strengen Sinne nicht als Minimal Music zu bezeichnen. Pauls, in Anführungszeichen, minimalistischer Ansatz verfolgt lediglich ein Ausdünnen von Arrangements und ein Minimieren von zu vielen Noten. Die Geschichte, die im Kurzfilm und mit der hörspielartigen Musik erzählt wird, handelt von der Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Die fortlaufende Handlung, die im 19. Jahrhundert spielt, im Einzelnen wiederzugeben, würde hier zu weit führen. Nur so viel: Ein Mann, der nach einem Jahrmarktbesuch auf dem Nachhauseweg ist, wird Zeuge eines Mordes. Der Täter flieht und der Zeuge wird des Mordes beschuldigt und zu schwerer Zwangsarbeit verurteilt. Nach verschiedenen gesellschafts- und kapitalismuskritischen Ereignissen und Verwicklungen gelingt es dem zu Unrecht Verurteilten, die Freiheit zu erlangen. Hier im Hintergrund ist die hörspielartige Filmmusik, die in 6 Sätzen gegliedert ist, schon die ganze Zeit zu hören und soll hier nun ungestört als weiterer Ausschnitt zu vernehmen sein. Paul McCartney hier zu hören als anspruchsvoller Filmmusikkomponist. 1992 wurde der Animationskurzfilm Dormier's Law nach Zeichnungen und Bildern des französischen Malers und Karikaturisten Honoré Daumier unterlegt mit der hörspielartigen Filmmusik von Paul McCartney. Zum ersten Mal bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes gezeigt und lief dort im Wettbewerb um die Goldene Palme als bester Kurzfilm. Im Jahr darauf gewann Dormier's Law den Award der britischen Filmakademie in der Kategorie Bester animierter Kurzfilm. Dass Paul McCartney auch als Filmmusikkomponist Großes geleistet hat, dürfte den wenigsten bekannt sein. Weithin bekannt sind dagegen Pauls Ambitionen im Bereich elektronischer Ambient, Techno-Sounds aus der DJ- und Club-Szene, realisiert gemeinsam mit dem Produzenten und Remixer Youth, dem ehemaligen Bassisten der Band Killing Joke mit bürgerlichem Namen Martin Glover. Deren Kollaboration firmiert unter dem Namen The Fireman. Bislang sind 3 Alben von The Fireman veröffentlicht worden. 1993 hatte deren beider Zusammenarbeit begonnen, und zwar mit dem Album Strawberries, Oceans, Ships, Forest, das vornehmlich auf Remixes basierte, die auf Samples und Sessions aus den McCartney-Aufnahmen für die Alben Off the Ground und Back to the Ache zurückgriffen. Der merkwürdige Name des Duos The Fireman sei eine Verbeugung vor Pauls Vater, der, Zitat, in Liverpool während der deutschen Bombenangriffe als Luftschutzwart und Feuerwehrmann Dienst getan hat. 1998 erschien dann das 2. Album von The Fireman mit dem Titel Rushes. Hier im Hintergrund ist ein Ausschnitt aus dem Titel Watercolor Guitars, enthalten im Album Rushes, zu hören. Und auch mit dem 3. Album Electric Arguments von 2008 bewies Paul McCartney, dass seine Kreativität nicht an den konventionellen Songgrenzen Halt macht. Sein avantgardistischer Ehrgeiz wurde freilich nicht durch Charts-Notierungen belohnt. Die beiden ersten der 3 Fireman-Alben sind in den Charts nicht mal unter Ferner liefen aufgetaucht und wurden auch längst aus dem Katalog gestrichen. Nur Electric Arguments, das erste Fireman-Album, in dem auch Pauls Gesangsstimme zu hören ist, konnte sich in den Niederungen der Charts platzieren. Mit seinem Projekt The Fireman hat Paul McCartney indes ganz bewusst ein deutliches Ausrufezeichen in die Poplandschaft gesetzt. Wie alle Titel des Albums Electric Arguments ist auch der folgende in freier Improvisation entstanden: Lovers in a Dream. Die Musik von The Fireman ist experimentierfreudiger und stilschubladenferner als alles, was Paul in seiner Solozeit popmusikalisch bislang produzierte. Ambient, Elektronik, improvisierte Klangflächen und Pop-Rock- und Blues-Elemente mischen sich hier zu einem originellen Soundtrack. Zu dem gerade gehörten Chill-Out-ähnlichen Titel Lovers in a Dream schrieb ein Kritiker: Zu dieser Musik könne man sich selbst vergessen in Goa im Kreise drehen. Für das Album Electric Arguments von The Fireman aus dem Jahre 2008 erntete Paul McCartney überwiegend positive Kritik. Ein Jahr zuvor hatte er einen hochkarätigen Jazz-Pop-Titel für das Album von 2007 Memory Almost Full geschrieben und produziert, enthalten allerdings nur in der 2-CD-Sonderedition. 222 ist der Titel überschrieben, der vornehmlich auf einem trickreich punktierten 7/8-Takt basiert, aufgeteilt in die Betonung 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4, der zunächst vom Klavier vorgestellt und später mit clever gesetzten Melodiefiguren verfeinert wird, die mal von verzerrten Gitarren, mal von Orgel, Synthi etc. intoniert werden. Über ein eingeschobenes 8/8-Thema legen sich sphärische Trompetentöne wie aus einer anderen Welt. Pauls nur ab und an darüber fliegender Falsettgesang erinnert in manchen Phrasierungen und Melodieschleifen an den Funk-Pop-Prinzen Prince. Dieser wundersame Track 222 klingt nicht nur ungemein spannend, sondern auch wie nichts sonst, was Paul jemals zuvor produziert hat. Breath away. Paul McCartney war schon zu frühen Beatles-Zeiten offen für Experimente. Er produzierte zu Hause schon lange vor John Bandschleifen und Klangcollagen. Die nach Möwengeschrei klingenden Avantgarde-Sounds in Johns Meilenstein-Song Tomorrow Never Knows erstellte Paul in seinem Heimstudio mittels Bandschleifen auf seinen beiden Brinell-Bandmaschinen. Paul war es auch, der die Idee zum herausragenden Soundereignis im genialen Abschlusssong des Sgt. Pepper-Albums A Day in the Life hatte. Das ebenso faszinierende wie verstörend atonale Orchester-Glissando nach der berühmten Textzeile I'd love to turn you on ging auf seinen Vorschlag zurück und wurde von ihm entsprechend dirigiert. Schon im Januar 1967 hatte Paul eine Klangcollage mit der von ihm ausgetüftelten Bandschleifentechnik aufgenommen. Auch die anderen Beatles waren an der 14 Minuten langen experimentellen Klangproduktion Carnival of Light beteiligt. Konzipiert als Beitrag zur psychedelischen Mixed-Media-Veranstaltung The Million Volt Light and Sound Rave, aufgeführt am 4. Februar 1967 im Londoner Roundhouse Theatre, hier als kurzer Ausschnitt zu hören. Dies war ein Ausschnitt aus der sagenumwobenen Klangcollage Carnival of Light, die von den Beatles unter Führung von Paul McCartney 1967 aufgenommen, aber offiziell nie veröffentlicht wurde. Carnival of Light war im Grunde ein Vorläufer der Soundcollage Revolution No. 9, die John Lennon gemeinsam mit Yoko Ono für das White Album der Beatles produzierten, ohne Beteiligung von Paul McCartney, was sie damals sehr kränkte, denn Paul war es doch gewesen, der die ersten avantgardistischen Soundexperimente zur Beatles-Zeit kreiert hatte. Im August 2000 überraschte Paul mit einem ähnlichen experimentellen Projekt, genannt Liverpool Sound Collage, einem bunten Klangbild bestehend aus Straßengeräuschen, Interviewausschnitten, Studiopalaver und kurzen Probeaufnahmen aus alten Beatles-Tagen, Ausschnitten aus Pauls klassischem Orchesterwerk Liverpool Oratorio und einzelnen Neueinspielungen, dies alles elektronisch aufbereitet mit tätiger Mix- und Produzentenhilfe von Youth, Pauls Partner bei The Fireman, sowie von der walisischen Gruppe Super Furry Animals. Diese Klangcollage zum Thema Liverpool war eine Auftragsarbeit für eine Ausstellung der Liverpooler Tate Gallery. Der daraus entnommene Track trägt den bezeichneten Titel Free Now.
The bit that John finally got, just after that, then we'll do both of the do what you want to do, 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 do what you want to do.
Thank you.
Dieser Track Free Now entstammt einem der experimentellsten Musikprojekte, die Paul McCartney je veröffentlicht hat. Seine Auftragsarbeit für die Liverpooler Tate Gallery mit dem Titel Liverpool Sound Collage. Das Album erhielt eine Grammy-Nominierung in der Kategorie Bestes experimentelles Album. Für die Aufnahmen zu seinem jüngsten Album Egypt Station erinnerte sich Paul McCartney wieder an die alte Bandschleifentechnik, die er schon Mitte der 60er Jahre mit seinen Brunel-Bandmaschinen erprobt hatte. Für die Klangmontagen Opening Station und Station 2 setzte er wieder seine alten Bandmaschinen ein. Das aktuelle Album Egypt Station ist für Paul McCartney seit langem mal wieder ein großes Erfolgsalbum, erreichte in den USA, in Deutschland, Japan und Schottland Platz 1 der Albumcharts, in England Platz 3. Kein Wunder, dass auch eine Deluxe-Version mit Bonussongs erschien und dass kürzlich am 10. Mai ein auf 3000 Exemplare limitierter, sündhaft teurer Koffer veröffentlicht wurde mit der Bezeichnung Egypt Station Travelers Edition Box Set. Und darüber hinaus und um den Veröffentlichungshype um das Album Egypt Station noch auf die Spitze zu treiben, kam am 17. Mai auch noch eine Doppel-CD und ein Dreifach-Vinyl-Album in neuer Covergestaltung unter dem Titel Egypt Station Explorers Edition auf den Markt. Darin enthalten zwei bislang unveröffentlichte Songs, von denen einer zum Abschluss gleich noch zu hören sein wird. Zum 77. Geburtstag von Paul McCartney am 18. Juni war dies eine Kramladenstunde unter der Überschrift Der wandlungsfähige Paul mit Beispielen aus seinem musikalisch ausgefallenen, unkonventionellen Schaffen. Sein musikalischer Horizont, seine stilistische Variabilität und die Qualität vieler seiner Songkompositionen sind im Pop nahezu unerreicht. Und nimmt man auch noch seine klassischen Orchesterwerke und Ballettmusik hinzu, verdient er das Etikett Musikuniversalist ans Revers geheftet zu bekommen. Zum Abschluss ist noch der bislang unveröffentlichte Song 62nd Street zu hören. Kein innovativer Song, aber mit seinen Rhythmus- und Tempowechseln durchaus gelungen. Und zum Ausklang gibt es noch einen Ausschnitt aus dem Elektronik-Mashup-Remix-Album Twin Freaks von 2005 zu hören. Eine Zusammenarbeit von Paul McCartney mit dem Produzenten Roy Kerr alias Freelance Hellraiser. Zunächst aber der Song 62nd Street.
Do.
show.